Herzlich willkommen zum Podcast der Stadtmission Wolfsburg. Wir wünschen dir viel Segen beim Hören der Inhalte.
Sind hier eingeblendet, aber das ist auch dabei. Gebet öffnet Türen. Und zwar lese ich mal einen Bibeltext aus Apostelgeschichte 12, der dürfte euch recht bekannt sein. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mitlesen. Während Petrus nun also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. In der Nacht vor der von Herodes geplanten öffentlichen Verurteilung schlief Petrus zwischen zwei Soldaten mit je einer Kette an sie gefesselt und vor der Tür seiner Zelle waren Posten aufgestellt und hielten Wache. Mit einem Mal stand ein Engel des Herrn in der Zelle und helles Licht erfüllte den Raum. Der Engel gab Petrus einen Stoß in die Seite, um ihn zu wecken. »Schnell, steh auf«, sagte er. Im selben Augenblick fielen die Ketten, die Petrus um die Handgelenke trug, zu Boden. Der Engel sagte, »Binde den Gürtel um und zieh deine Sandalen an.« Petrus tat es. »Und jetzt wirf den Mantel über und komm mit«, sagte der Engel. Petrus folgte ihm nach draußen, allerdings ohne zu wissen, dass das, was er mit dem Engel erlebte, Wirklichkeit war. Er meinte vielmehr, er hätte eine Vision. Sie passierten den ersten Wachtposten, ebenso den zweiten, und als sie schließlich zu dem eisernen Tor kamen, das in die Stadt führte, öffnete es sich ihnen von selbst. Sie traten ins Freie und gingen eine Gasse entlang, und plötzlich war der Engel verschwunden. Ja, da hätten die Kinder eigentlich gar nicht rausgehen müssen, oder? Also da braucht man jetzt keine besonderen Illustrationen und Erklärungen, um zu verstehen, was hier gerade passiert. Und solche tollen Geschichten, die es ja zweifellos ist, bergen so eine Gefahr, dass wir innerlich, bewusst oder unbewusst, einen Haken dran machen und sagen, klasse, kenne ich. Gut für die Kinder. Das erzähle ich denen vielleicht heute Abend zum Einschlafen oder bei nächster Gelegenheit. Überspitzt das jetzt vielleicht ein bisschen, aber vielleicht findet ihr euch doch etwas wieder, dass man das gleich so einordnet, weil man das doch so gut kennt. Ich möchte euch daran erinnern, dass die Israeliten schon aufgefordert wurden von Gott, ihnen den Kindern diese Geschichten zu erzählen, damit sie nicht vergessen, wer dieser Gott ist. Gott identifiziert sich über das, was er tut. Hat Jesus genauso gemacht, hat den Pharisäern zum Beispiel gesagt, wenn ihr schon nicht um meiner Worte willen glaubt, dann glaubt wenigstens um meiner Taten willen. Was Gott tut und was er getan hat, ist absolut wichtig, aktuell relevant, weil wir so schnell vergessen, die Geschichten kennen wir noch, aber wir vergessen, dass Gott wirklich so groß ist, dass er heute noch genauso groß ist. Wir vergessen zu staunen über das, wer dieser Gott ist, wem wir eigentlich dienen, weil wir das alles so gut kennen. Und Gott ist tatsächlich der Gott, das ist so ein erster Punkt, den ich herausgreifen möchte, der retten kann, wenn Rettung unmöglich erscheint. Ich meine, manchmal gibt es ja auch hier in unserer doch recht gut abgesicherten Weltsituation, wo wir merken, es geht nicht. Wenn Gott nicht eingreift, dann war es das. Ob das eine Krankheit ist, ob das andere schwierige Situationen sind, die gibt es ja nun tatsächlich auch in unserer Welt. Wie viel mehr in der Welt verfolgter Christen? Situationen, wie es Petrus hier erlebt hat. Und wir gehen da mal kurz rein und nur nebenbei, all die Details, die hier aufgeführt sind, die sind eigentlich völlig überflüssig. Es gibt viele, viele bemerkenswerte Begebenheiten in der Bibel, die werden sehr, sehr kurz abgehandelt. Hier sind unheimlich viele Details drin. Und ich glaube, auch die stehen nicht umsonst da, wie Petrus da beispielsweise gefangen war, dass er nicht nur in einer fest verrammelten Zelle war. Ich meine, es hätte auch gereicht zu sagen, die Römer brachten Petrus hinter Schloss und Riegel. Dann weiß jeder, der ein bisschen was über die Römer weiß, das Ding war safe. Also der kam da nicht raus, klar. Aber nein, wir erfahren, er war nicht nur in einer fest verschlossenen Gefängniszelle, da waren zwei Soldaten an ihn angekettet. Verrückt, weiß gar nicht warum. Aber so war's. Und dann gibt's ja nicht nur eine Wache, wir lesen das am Ende, als der Engel ihn rausführt, wie viel Sicherheitsinstanzen dort aufgebaut waren, mehrere Wachen und dann schließlich das Tor, das war nicht irgendein Tor, es war ein eisernes Tor. All das sind so Details, die uns eigentlich mehr als nötig verdeutlichen, wie unmöglich diese Situation war. So unmöglich wie die Situation von Asia Bibi, wer den Namen noch kennt. Eine pakistanische Mutter, die damals die erste war, die als Christin wegen Blasphemie in Pakistan zum Tod verurteilt war, die erste Frau meines Wissens. Und sie saß 9 Jahre lang in dieser Zelle und wartete eigentlich nur auf ihre Hinrichtung. Und Menschen auf der ganzen Welt haben für sie gebetet. Und irgendwann hat der allerhöchste Richter des Landes, der natürlich Moslem war, anders geht's ja gar nicht in einem Land wie Pakistan. Aber dieser Mann hatte das Rückgrat zu sagen, ich gucke mir das nochmal an. Und hat dann ohne viel Mühe herausgefunden, wie an den Haaren herbeigezogen eigentlich die Anschuldigungen gegen sie waren, die dann Grundlage waren für dieses Todesurteil. Und als das so langsam bekannt wurde, dass dieser Mann sich damit beschäftigt und dass irgendwo im Raum steht, dass diese schon längst zum Tod Verurteilte, die doch eigentlich nur noch hingerichtet werden musste, wie lange dauert das noch, haben sich viele gedacht. Als bekannt wurde, dass das womöglich jetzt nochmal kippen könnte, hat der selbst Todesdrohungen, Morddrohungen gekriegt. Und Gott hat einen Moslem gebraucht, der ein solches Rückgrat bewiesen hat, der sie freigesprochen hat. Unter Lebensgefahr. Gott kann retten, wenn Rettung unmöglich ist. Und es gibt viele, viele solcher Geschichten in der verfolgten Kirche. Und gleichzeitig, auch das muss man dazu sagen, gehen natürlich nicht all diese Geschichten gut aus. Auch das ist völlig klar. Es ist derselbe Gott, den Petrus so rausgeholt hat. Und wer war eigentlich dieser Petrus? Oder anders gefragt, wie ging es dem eigentlich da in seiner Zelle? Das ist ein zweiter Punkt, den ich hier herausgreifen möchte. Bitte einmal draufdrücken. Die Angst überwinden. Hatte Petrus eigentlich gar keine Angst? Also Grundangst zu haben, hatte er definitiv. Und jetzt gehen wir nochmal in eine Geschichte, die eben so in einem Satz abgehandelt wurde. Wenn man einen Vers eher einsteigt, als wir das gerade gemacht haben, dann liest man dort von Jakobus. Auch einer der leitenden Personen dort in der frühen Gemeinde, ganz wichtige Persönlichkeit. Von dem heißt es nur Herodes, der Machthaber, nahm den Jakobus gefangen und ließ ihn hinrichten. Ende der Geschichte. Köpfen heißt es dann auch in anderen Übersetzungen. Was für ein Schock muss das für die Gemeinde gewesen sein? Und es braucht nicht viel Fantasie, um sich vorzustellen, wie Herodes, ein Politiker, dann vorgegangen ist. Und es heißt dort auch, er stellte fest, das gefiel den führenden Juden, also den einflussreichen, maßgeblichen Leuten, den Influencern. Und er als Politiker, Besatzungsmacht hin oder her, er musste auch zusehen, dass sein Volk zufrieden war und hat festgestellt, okay, das hat gut funktioniert, kam gut an. Also vielleicht hat er sich noch beraten, wer ist denn noch wichtig in der Gemeinde? Aha, Petrus, jawohl, nehmen wir Petrus gefangen. Und am nächsten Tag sollte der Prozess sein. Also eigentlich war völlig klar, was passieren würde. Und in der Nacht, ich gehe jetzt mal ein bisschen weiter, als es hier steht, in der Nacht vor seiner Hinrichtung, liegt Petrus auf dieser Pritsche, vermutlich nicht besonders bequem, rechts und links die beiden Soldaten, wohl kaum frisch geduscht. Er hat geschlafen, als wäre er dort irgendwo in einer Suite untergebracht. So tief und fest, dass, und das auch so ein überflüssiges Detail, dass der Engel ihn anstoßen musste, um ihn aufzuwecken. Wie konnte dieser Kerl so ruhig schlafen? Und das ist derselbe Petrus, der gar nicht lange vorher, als es nicht um ihn ging, sondern als es um seinen Herrn ging, Jesus, sowas von jämmerlich versagte, dass er selber absolut geschockt war, desillusioniert von dem, was da in ihm steckte, an Feigheit. Dass er ihn dreimal verleugnete, seinen Herrn, und dann nur noch völlig zerbrochen, bitterlich weinte, und für ihn war klar, das war's. Also mich, ich bin so gar nichts mehr zu gebrauchen. So andere Geschichte, aber das ist eine interessante Parallele. Jetzt plötzlich ist der Petrus hier und hat scheinbar keine Angst mehr. Ist in dieser Zelle. Mit der klaren Perspektive, morgen werde ich verurteilt, werde ich hingerichtet. Und er schläft. Man könnte vieles dazu sagen. Wir bringen wahrscheinlich den nächsten Buch raus über einen Christen, der in Afghanistan zum Glauben kam. Der auch im Gefängnis war. Und das als Abgefallener, das wurde schnell bekannt, wo klar war, auch er hat dort eigentlich überhaupt keine Überlebenschancen. Und wie sich das dann entfaltet hat, wie Gott ihm Gunst gegeben hat, wie er in diesem afghanischen Gefängnis, das ist sowas von unwirklich, dass einer, der vom Islam zum Christen konvertiert ist, also ein Abgefallener, ein absolut Todeswürdiger in Afghanistan, einem Land, wo, naja, ich muss euch wahrscheinlich nicht viel zu Afghanistan sagen, so faszinierend, wie Gott ihn dort in diesem Gefängnis gebraucht hat, ihm die Herzen von Menschen zugewendet hat, ihn, obwohl er selber teilweise so voller Angst war, weil er dachte, irgendwer bringt mich hier auf jeden Fall um. Und wenn die Wärter es nicht tun, dann irgendein anderer, der mitkriegt, dass ich hier den Islam verlassen habe. Gott hat durch ihn in dieser Situation Menschen zum Glauben geführt und hat dort Türen geöffnet, hat dort Dinge möglich gemacht. Das ist unglaublich. So was tut er bis heute. Aber es gibt hier so einen Hinweis darauf, wie das möglich war, dass der Petrus seine Angst überwunden hat. Und den finden wir gleich zum Einstieg des Textes. Ich habe gelesen, während Petrus also streng bewacht im Gefängnis saß, betete die Gemeinde intensiv für ihn zu Gott. Das ist ein dritter Punkt. Da steht nämlich im griechischen Urtext, habe ich nachgeguckt, kann ja kein Griechisch, aber da steht ektenos. Das ist ein Wort, was nicht so häufig gebraucht wird. Aber das beschreibt die Art und Weise, wie die Gemeinde dort während dieser Gefangenschaft von Petrus im Gefängnis gebetet hat. Das ist übrigens auch eins dieser Wunder, die so in der Geschichte ein bisschen versteckt sind. Ich meine, die haben das ja wohl auch mitgekriegt mit dem Jakobus. Und da kann man sich schon fragen, was hat das eigentlich ausgelöst? Ich meine, ihr habt auch einen Pastor. Was würde das bei euch auslösen, wenn der mal ganz harmlos plötzlich im Knast landen würde? Nicht, weil er irgendwas Schlimmes gemacht hat, sondern weil es den Behörden gerade so in den Sinn kommt. Aber wenn ihr euch so weit auf diese Fantasiereise einlassen mögt, stellt euch vor, der wäre umgebracht worden. Was würde das in der Gemeinde auslösen? Und sowas passiert ja. Können wir uns eigentlich gar nicht vorstellen, weil das so weit weg ist. Aber das hat diese Gemeinde erlebt. Haben die gar nicht gebetet? Ich meine, der war ja auch erst gefangen, so kann man vermuten. Wie hat die Gemeinde darauf reagiert? Also ich würde mal schätzen, die haben schon gebetet. Hat nicht funktioniert. So der Anschein. Und jetzt ist Petrus im Gefängnis. Und was machen die? Die reagieren so, als ob Gott einer ist, der jedes Gebet erhört, als ob Jakobus gerade rausgehauen worden wäre mit irgendwelchen Wundern. Die beten, als ob alles gut wäre. Wie kann man das schaffen? Tatsache, sie haben es gemacht. Und ektenos, dieses Wort findet sich noch an einer anderen Stelle. Und zwar in dieser Situation, als Jesus im Garten Gethsemane betet. Dort ist auch dieses Wort ektenos. Und es wird ja ein bisschen illustriert in der deutschen Übersetzung. Er betete mit einer Intensität, dass sein Schweiß wie Blutstropfen zu Boden fiel. Das war ektenos. Und er hatte seine Jünger gebeten. Das war ja das, was er von ihnen wollte. Betet und wacht mit mir. Da wollte er nicht alleine durchgehen, weil er wusste, das ist eigentlich zu viel für mich, too much. Und dann haben die Jünger es einfach nicht gebacken gekriegt und haben gepennt, geschlafen. Und dann kommt dieser Engel vom Himmel, stärkt ihn. Aber das ist ektenos. Und das ist so eine wunderschöne Parallele eigentlich. Jetzt ist Petrus im Gefängnis, war einer von denen, die völlig versagt haben. Damals, wenn man so will, als Teil der Gemeinde. Und jetzt ist die Situation er selber. Es geht um sein Leben. Was macht er? Er schläft wie ein Kind in Abrahams Schoß. Aber die Gemeinde ist auf den Zehenspitzen und macht genau das, was Jesus im Garten Gethsemane gemacht hat. Sie beten in dieser Intensität, sodass Petrus schlafen kann in der Nacht vor seiner Hinrichtung. Was für ein wunderschönes Bild. Was für eine Lernkurve hat die Gemeinde hingelegt, zu sehen, es kommt auf unser Gebet an und wir lassen uns nicht mal davon irritieren, wenn gerade ein Jakobus umgebracht worden ist. Wow, da brauchst du schon eine Menge Heiligen Geist, um trotzdem zu sagen, ich bete, weil ich weiß, Gott hört Gebet. Jakobus hin oder her, Gott hört Gebet. Und ich lade euch ein, genau diese Haltung einzutrainieren. Und wir brauchen den Heiligen Geist nicht weniger als die Gemeinde damals, um das dann auch so hinzukriegen, um auch unseren Platz im Gebet einzunehmen. Sei es für Anliegen hier, aber heute geht's ja um Christen, die erstmal sehr weit weg sind, aber die genauso zu uns gehören, die unsere Familie sind, die uns brauchen. Und ich möchte euch damit reinnehmen in einen Besuch. Ich war vor einiger Zeit in Äthiopien und ich zeige zum Einstieg mal einen kurzen Filmclip von dem, was Gott so tut in diesem Land.
Äthiopien. In diesem ostafrikanischen Land haben Christen besonders in mehrheitlich muslimischen Regionen mit Verfolgung zu kämpfen. Doch ein Mann beschloss, nicht Vergeltung zu üben, sondern mit einer Schule Brücken zu bauen.
Muslimische und christliche Schulkinder zeigen zusammen ihre akrobatischen Fähigkeiten. Diese Jungs gehen auf dieselbe Schule und das ist nichts weniger als ein Wunder. In dieser Region Äthiopiens lehnten Muslime die Christen bislang ab und zeigten dies auch. Doch das ist Vergangenheit.
Ich mag sie auf der Schule. Die Schule, die Schüler, die Lehrer machen mich glücklich.
Sport ist ein wichtiger Teil des Schulalltags hier. Er hilft den Kindern, einen Teil ihrer Energie loszuwerden und Zeit mit den anderen zu verbringen. Einige der christlichen Jungs zeigen auch mutig ihren Glauben.
Ich habe diesen Bibelvers auf meinen Rücken geschrieben, um den anderen Kindern zu zeigen, dass ich ein Christ bin. Sie sollen nicht denken, ich wäre Moslem.
Dieser Mut ist neu. In dieser Gegend Äthiopiens machen Christen nur 1% der Bevölkerung aus. Der Gründer dieser Schule erinnert sich an die harte Verfolgung und was Christen bis vor wenigen Jahren ertragen mussten.
Wir standen unter schwerem Druck. Die Muslime sind die Mehrheit hier. Sie haben uns nicht einmal erlaubt, das Land zu betreten. Sie sagten uns, wir wollen nicht, dass ihr unser Land betretet. Ihr entweiht den Boden, denn ihr seid Ungläubige. Immer wieder versuchten sie uns anzugreifen. Wir wurden oft geschlagen. Jeden Tag wurden Gemeindemitglieder angegriffen. Jeden Tag mindestens einer.
Anstatt Rache zu schwören, versuchte Faisal, Christen und Muslime zusammenzubringen. Er gründete eine Schule, offen für Christen wie Muslime. Er war überzeugt davon, dass der Hass kleiner werden würde, wenn die Leute sich kennenlernen. Open Doors teilte seine Vision und half Faisal. Die Schule begann mit 7 Kindern. Jetzt ist sie eine richtige Schule mit 800 Schülern.
Die Schule wurde zu einer Brücke. Wir waren einander fremd. Wir lebten unter Muslimen, hatten aber nie Kontakt miteinander. Wir verstanden sie nicht und sie verstanden uns Christen nicht. Aber diese Schule zwang uns zusammen.
Die Resultate sind vielversprechend. Die Verfolgung in der Region hat dramatisch abgenommen. Und die Schule spielte eine große Rolle dabei.
Diese Schule öffnet Türen. Wir gehen zu ihren Häusern und reden über ihre Kinder. Vorher waren wir nicht willkommen, aber jetzt können wir mit jedem reden und die Häuser betreten. Wir können sogar über das Evangelium mit ihnen sprechen. Wir sagen, das glauben wir. Wir lieben euch. Lasst uns das ausdiskutieren. Lasst uns über unsere Unterschiede reden.
Diese Schule wurde zu einem Beispiel für andere Regionen. Open Doors unterstützt ähnliche Projekte an anderen Orten in Äthiopien. Sie bauen eine Brücke zwischen verfolgten Christen und ihren Verfolgern.
Es hat vieles sehr verändert. Früher haben die Leute Steine auf uns geworfen, aber jetzt sagen sie, das ist unsere Schule. Wir sollten keine Steine auf sie werfen. Sie halten sogar andere davon ab, uns anzugreifen. Könnt ihr das glauben? Wie konnte das bloß passieren?
Ich freue mich total über das Video, einfach weil es so zeigt, was möglich ist. Und das ist ja jetzt nicht, wo wir als Organisation reingekommen sind und gesagt haben, wir haben eine tolle Idee, was man hier machen könnte, wir kennen uns aus mit sowas. Nee, da war ein Mann, der gesagt hat, ich will hier was bewegen und ich vertraue darauf, dass Gott Veränderung schenken kann. Und was ist daraus geworden? Toll. Das sind so auch die Goldstücke, die Nuggets, die wir natürlich in den Ländern immer suchen, wo Menschen so schon unterwegs sind mit Gott, wo wir sagen, da können wir rein investieren. Das sind genau die Leute, die müssen wir erst nicht erst motivieren. Die haben eigene Ideen, die haben was von Gott bekommen. Ein bisschen Übersicht über das Land Äthiopien an 39. Stelle auf dem Weltverfolgungsindex aktuell. Und man sieht schnell, das ist ja ein mehrheitlich christliches Land. Das ist eins, was auffällt. Nicht jedes dieser Länder auf dem Weltverfolgungsindex ist ein Land, in dem die Christen mitunter sogar sehr kleine Minderheit bilden, sondern Äthiopien gehört zu denen, wo sie sogar in der Mehrheit sind. Das heißt, es lohnt sich schon ein bisschen genauer hinzugucken. Interessant übrigens noch, dass rundherum, wenn man sich so Länder wie Sudan oder Djibouti, Somalia, auch die Grenzregion Kenia anguckt, sehr, sehr starke islamische Dominanz mit entsprechenden Konsequenzen auch für die Christen. Aber Äthiopien mittendrin ist eben mit 60% ein überwiegend christliches Land. Und das zeige ich exemplarisch. Es gibt auch diese Felsenkirchen, Lalibela. Ganz bekannt, wer also nach Äthiopien reist als Tourist, der wird höchstwahrscheinlich auch irgendwann in Lalibela landen. Da haben sie eine ganze Reihe von Kirchen in unterschiedlicher Bauart aus dem massiven Felsen rausgearbeitet. Kann man sich vorstellen, was das für eine Arbeit ist. Aber das ist für mich so ein bisschen symbolisch, was die äthiopisch-orthodoxe Kirche dort auch von Erbe hinterlassen hat und was für mich ein Teil der Erklärung ist, warum dieses Land mittendrin sich so das christliche Erbe bewahrt hat. Ich erwähne das aus einem ganz bestimmten Grund, nicht weil wir so an Kirchengeschichte primär interessiert sind, sondern mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die orthodoxe Kirche Teil des Problems ist, wenn wir vom Thema Christenverfolgung reden. Dass dort die Christen, die wir getroffen haben, zum Teil uns erzählt haben, wie sie verfolgt werden von orthodoxen Christen, die nicht ertragen können, dass dort ihre Glaubensgeschwister ausgebrochen sind aus den Traditionen, die dann eben gesagt haben, ich lese in der Bibel, Anbetung gehört Jesus, wir wollen Jesus anbeten, er ist das Zentrum und nicht die Tradition. Und so manche Dinge will ich gar nicht ins Detail gehen, aber das ist so ein bisschen das, was für uns auch immer schwer ist, das so gut zu vermitteln, weil natürlich schmerzt das total und da ist dieses Erbe, aber gleichzeitig ist das so. Und ich möchte euch ein paar der Menschen, der Geschwister vorstellen, denen wir begegnet sind. Das ist ja der Kern dieser Reisen, dass wir einfach Menschen begegnen, die uns berichten, was heißt eigentlich Christsein hier in Äthiopien, was heißt dann auch Verfolgung, wie sieht das aus? Und das sind Ali und Momina, wer Obendorf ein bisschen länger kennt. Wir müssen immer sehr gut überlegen, was wir zeigen dürfen, was nicht. Das geschieht dann sehr in enger Absprache mit den Partnern und Kollegen vor Ort und darum kommen dann solche komischen Bilder dabei raus und die Namen sind in der Regel auch nicht die echten, damit wir die Geschichten erzählen können. So, aber ihr habt ein bisschen was, um euch dran festzuhalten. Die beiden sind ein Ehepaar, haben 5 Kinder, sind, glaube ich, 2 Tage angereist zu diesem Treffen, weil sie auch das weitergeben wollten, was sie so erleben. Und sie kommen ursprünglich aus der orthodoxen Kirche, haben schon zu ihrer Hochzeit so das auf dem Herzen gehabt, das weiterzugeben, ihren Glauben, gerade auch an das muslimische Umfeld, in dem sie da leben, haben also dann Evangelisten eingeladen, um das auszunutzen. Da sieht man so ein bisschen, wie sie ticken. Aber sie haben in ihrem Dorf von vornherein unglaubliche Ablehnung erlebt. Und das blieb nicht bei Worten. Das wurde mitunter richtig gefährlich. Irgendwann hat sie mal ein anderer Christ besucht. Dann kam jemand aus dem Dorf, hat diesen Gast angegriffen, ihn gewürgt und konnten ihn dann wieder abschütteln, loswerden. Aber sie haben erzählt, wir haben gleich gemerkt, das ist eine geistliche Herausforderung hier. Dann wollten sie, weil sie so total isoliert waren, auch so eine kleine Kapelle da auf ihrem Grundstück bauen. Natürlich sehr ländlich, dörfliches Umfeld. Wollte ihnen keiner helfen. Okay, sie haben sich also mühsam irgendwie das Baumaterial zusammen gespart und gesammelt und dann irgendwann einen gefunden aus einem ganz anderen Dorf, der bereit war, ihnen zu helfen. Aber bevor es soweit war, kamen die Leute aus dem Dorf, haben ihnen das alles weggenommen und haben gleich weitergemacht, haben die Fensterläden und Tür aus dem Haus rausgerissen, also das Haus kräftig demoliert. Immer wieder gibt es so Begebenheiten, wenn so ein richtiger Steinregen auf das Haus niedergeht. Und die Kinder erleben das natürlich mit und könnt euch vorstellen, was für eine Atmosphäre sie da leben. Und sie haben uns gesagt, vor ein paar Jahren ging das im Dorf so rum, also wer sich dazu hergibt, mal richtig Nägel mit Köpfen zu machen, die umzubringen, dem ist die Unterstützung des Dorfes sicher. Das ist so das Umfeld, die Voraussetzung, unter dem sie leben, als ganze Familie. Unvorstellbar. Und ich wünschte so, ich könnte euch die Augen von dieser Momina zeigen. Sie war so die Hauptsprecherin. Die hat das alles erzählt mit einem strahlenden Lächeln im Gesicht. Das war natürlich auf ihrer Sprache. Das dauert dann immer so ein bisschen, bis so eine Geschichte erzählt ist, bis das dann irgendwann in Englisch gelandet ist. Aber man guckt diese Frau an und du siehst, da kommt etwas raus aus ihr. Das passt absolut nicht zu den ganzen Horrorstories, die sie uns da gerade auftischt. Und dann haben wir den Mann auch mal so gefragt, sag mal, so beide gefragt, was gefällt dir eigentlich an deinem Ehepartner so gut? Einfach auch, um so ein bisschen ganz normal ins Gespräch zu kommen. Man kennt sich ja gar nicht. Ist immer ein bisschen eine komische Situation, so mit Wildfremden. Und da hat er gesagt, also ich habe die so lieb, weil ich merke, wie die den ganzen Tag irgendwie mit Gott in Verbindung ist. Die ist am Singen, die ist am Beten, auch bei der Feldarbeit, bei der Hausarbeit. Die ist immer so dran. Und das gibt einem so ein bisschen Einblick, wie das funktionieren kann. Wir haben auch nach den Kindern gefragt, haben gesagt, Mensch, ihr seid jetzt 2 Tage hergereist. Das heißt, wenn ihr heute Abend euch wieder auf den Weg macht, dann seid ihr mindestens 4 Tage weg. Und das in so einer Situation. Habt ihr keine Sorge um eure Kinder? Und dann haben sie gesagt, also zu uns kommt eigentlich sowieso keiner. Aber wir haben ihnen guten Rat mitgegeben. Wenn die Leute kommen, wenn es irgendwie brenzlig wird, dann betet leiser. Habe ich meinen Kindern noch nie gesagt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber auch das gibt mir so einen kleinen Einblick, wie die da leben in so einem Umfeld, unter diesem Druck, wie das funktioniert, wie die dran sind an Jesus. Und das sind so die Details, wo ich vorhin schon von sprach, wo ich denke, das macht mich ein bisschen neidisch, wo ich denke, wow, da ist so eine Enge, so eine Beziehung, auch so eine Abhängigkeit, aber im guten Sinne. Die brauchen Gott und sie erleben ihn. Und wenn ich mir die Frau angeguckt habe, da brauchte ich gar nicht viel Zeugnisse, wie sie das alles erzählt hat. Das hat so Bände gesprochen, wie sie voll ist von Gottes Geist und von dieser Freude, die nur er schenken kann. Ruth war eine andere, eine junge Mutter von 2 Töchtern, Die eine hat sie hier auf dem Arm, ich glaube, die war so 2-3 Jahre alt. Und sie kam aus dem islamischen Hintergrund und erzählte, wie das so lief bei ihr. Sie hat geheiratet und dann ist es so üblich, dass sie als Braut, als ja von den Schwiegereltern eine Mitgift bekommt, die so ein bisschen ihr eine Sicherheit gibt. Falls dem Mann was zustößt oder vielleicht auch, falls er sie verstoßen sollte, ein paar Sack Getreide, ein paar Stück Vieh vielleicht, einfach damit sie so ein bisschen eine eigene Sicherheit hat. Das war auch alles vereinbart in ihrem Fall, nur hat sie das nie bekommen. Das heißt, die Schwiegereltern haben eigentlich das zurückgehalten, warum auch immer. Das war nicht in Ordnung. Tja, aber nun stand sie da als Frau und hat sich überlegt, wie komme ich da ran? Ist dann zu dem Imam gegangen, dem Leiter der örtlichen Moschee, und hat ihm das Ganze erzählt, hat gesagt, kannst du nicht mal mit meinen Schwiegereltern reden und dafür sorgen, dass mir mein Recht geschieht? Der war aber überhaupt nicht interessiert daran, hat nur gesagt, na, du bist doch jetzt verheiratet, dein Mann soll sich mal drum kümmern. Das hat sie so erbost, dass sie, so hat sie es uns erzählt, direkt zu dieser kleinen christlichen Gemeinde am Ort gegangen ist und sich da an den Pastor gewendet hat, gesagt hat, ich will Christin werden, was muss ich machen? Das fand er auch ein bisschen steil und hat gesagt, also mal langsam, jetzt erzähl mir vielleicht mal ein bisschen mehr, worum geht's hier eigentlich, was ist denn deine Not? Und dann hat sie ihm die Geschichte erzählt und hat ihm auch gleich gesagt, ich beobachte euch Christen schon eine ganze Zeit, ich sehe, dass ihr anders seid, dass ihr anders miteinander umgeht, als ich das so kenne von den Muslimen, zu denen ich eigentlich gehöre. Ich möchte auch diesem Jesus nachfolgen. Was muss ich machen? Ja, was machst du als Pastor, ne? Da muss man einfach beten und sagen, gut, dann helfe ich dir mal, dass du Jesus nachfolgen kannst. Eigentlich eine tolle Geschichte bis dahin, aber das blieb natürlich nicht lange verborgen, dass sie jetzt nicht mehr Muslima war. Und es kurz darauf machte ihr Mann hier abends eine Riesenszene. Sie war damals im 8. Monat schwanger. Das ging hoch her, natürlich auch entsprechend lautstark. Die Nachbarn kriegten das mit, klar, Dorf. Kamen dann rüber marschiert und wollten wissen, Mensch, was ist denn los? Können wir euch vielleicht irgendwie helfen? Und sie hat die Gelegenheit genutzt, hat sich einfach die 5-Jährige geschnappt und 8 Monate schwanger, wie sie war, rausmarschiert. Weil sie wusste, das wird nicht mehr gut hier. Und ist einfach marschiert und marschiert und nach 2 Stunden war sie in irgendeiner Stadt, wo sie noch nie gewesen war. Und hat dann am nächsten Morgen überlegt, ich muss irgendwie Christen finden. Ich brauche ja Hilfe, gerade in meinem Zustand. Hat tatsächlich eine Gemeinde gefunden, die haben sie aufgenommen, haben ihr geholfen, dann gerade auch, als es um die Geburt ging. Aber als sie dann so aus dem Gröbsten raus war, haben sie ihr gesagt, also tut uns leid, wir haben hier so viele Menschen in Not, du bist ja jetzt so weit, kannst ja jetzt alleine hoffentlich weitermachen. Geht nicht mehr, du kannst nicht mehr hier bei uns so bleiben in dieser Form. Und dann hat sie nachgedacht und hat sich überlegt, naja, ich habe ja auch noch eine Familie, wo ich herkomme. Vielleicht können die mir ja helfen. Nächste Fußmarsch ist zu denen gekommen. Und die waren aber auch nicht besonders erfreut darüber, sondern hatten das ja schon gehört. Unsere Tochter, unsere Schwester ist abgefallen vom Glauben, vom islamischen Glauben und haben ihr sofort zu verstehen gegeben, also hier gehörst du auch nicht mehr, du bist hier nicht willkommen, verschwinde wieder. Also musste sie wieder mit dem Neugeborenen auf dem Arm und der kleinen Tochter zurückmarschieren in diese Stadt. Und dann passierte was, das hat mich so gefreut, dann klingelt nämlich ihr Telefon. Und bei der Gelegenheit haben wir so ein bisschen darüber erfahren, wie das so vor Ort organisiert ist. Die Pastoren ist so ein bisschen regional aufgeteilt. Da gibt es Leute, die sind zuständig für die Gemeinden. Und wenn dann so ein Vorfall ist, dann kann man anrufen und dann wird der Kontakt hergestellt zu unseren Partnern und man sieht, wie man helfen kann. Und auf die Art und Weise ist dann auch die Telefonnummer von der Ruth an einen unserer Partner, den zuständigen Mann dort, gekommen. Der hat sie angerufen und hat dann mit ihr besprochen, was sie jetzt braucht und wie man da ihr am besten helfen kann, dass sie wieder auf eigenen Beinen steht. Und so wurde ihr geholfen. Ein Detail, was ich noch interessant fand, wir haben natürlich auch nach den Namen der Kinder gefragt. Und diese zweite Tochter, die nun gerade in dieser Situation, als das alles frisch war, ihr Rauswurf zu Hause oder ihre Flucht, geboren wurde, die hatte einen Namen, der bedeutete, so auf Deutsch übersetzt, ich bin so gesegnet. Und das fand ich bemerkenswert. Und das haben wir alle nicht so ganz verstehen können und haben gefragt, sag mal, Ruth, kannst du uns mal bitte den Namen deiner Tochter erklären? Ich meine, gerade weil du das so erlebt hast, da von dem Ehemann, du standst eigentlich plötzlich mit nichts da. Ich meine, gerade in so einer Kultur, so eine Ehefrau, Mitgift hatte sie ja gar nicht gekriegt, jetzt war sie nur mit ihren beiden Kindern da irgendwo in einer fremden Stadt gelandet. Warum hast du in der Situation so einen Namen vergeben? Und dann hat sie uns gesagt, ja, das kann ich euch erklären. Ich habe gerade erlebt, dass da ein Gott ist, der mich kennt, der mich sieht, der mir meine Sünden vergibt, der mir diese Sicherheit gibt, ich habe Frieden mit Gott. Und dann komme ich in diese fremde Stadt, habe meine Familie verloren, ja, aber dann schenkt mir dieser Gott eine neue Familie, eine Gemeinde, die sich so um mich kümmert und mich dann noch mit einer Tochter beschenkt. Genauso habe ich mich gefühlt. Ich bin so gesegnet. Okay, ja, so kann man das sehen. So kann man vielleicht auch was lernen von Menschen, die einerseits so viel verloren haben, aber doch erkannt haben, was für einen Reichtum sie durch Gott, durch Jesus haben. Den letzten will ich auch noch vorstellen. Ich konnte viele Geschichten erzählen. Das war wirklich toll, was wir da alles so zu hören bekamen. Also toll, naja, immer so die eine Seite, ne? Der Tesfa, so ein 14, ich schätze mal, er war vielleicht so 17, 18, so ein junger Mann, auch muslimisches Elternhaus, auch zum Glauben gekommen. Das erzähle ich jetzt nicht im Detail, wie. Aber er flog raus. Und es ist schon wichtig, dass man sich klar macht, was das bedeutet in dieser Kultur, wo man eigentlich in seiner Familie, in seinem Clan die ganze Sicherheit des Lebens hat. Da ist ja nicht viel mit Individualismus und ich schaff's alleine, sondern das ist völlig klar. Ich gehöre zu meiner Familie und die helfen mir, wenn es um die Berufswahl geht. Natürlich die materielle Versorgung, die Absicherung, wenn ich vielleicht mal irgendwann heiraten will. Und all diese großen Fragen des Lebens, aber auch äußere Sicherheit, da wird ja manchmal gekämpft und so. All das, diesen Schutzraum bis hin zur Identität, all das bietet die Familie. Geht gar nicht ohne. Und wenn du da rausfliegst, dann hast du echt ein Problem. Nicht nur in ein paar äußeren Bereichen. Und so war der Test für einer von einigen, die wir dort getroffen haben, der in diesen jungen Jahren rausgeflogen ist. Und er hat dann in der Fluchtsituation ein bisschen Geld in der Tasche gehabt, hat sich in den Bus gesetzt, auch er irgendwo in der Stadt gefahren. Und dann kommt er an und denkt sich, Mensch, ja, was mache ich denn jetzt? Und sitzt dann noch so im Bus, dann sagt der Busfahrer, hier ist Endstation, alle steigen aus, du auch. Na gut, draußen stellt er erstmal fest, anderer Dialekt, ich verstehe die hier gar nicht, kann mich gar nicht verständigen. Und irgendwer hatte ihn wohl beobachtet, konnte dann schon auch mit ihm sprechen, sprach wahrscheinlich sein Dialekt und hat gefragt, na, brauchst du einen Job? Kann dir helfen. Dann landete er in so einem Restaurant, wie die das dort so bezeichnen, wie das dann auch immer aussieht. Da wurde ihm eine Ecke auf dem Innenhof zugewiesen, da durfte er schlafen, ein bisschen was zu essen und natürlich arbeiten, Teller waschen oder was auch immer sein Job war. Völlig ausgenutzt, völlig gefangen eigentlich. Und er hat sehr schnell gemerkt, also hier werde ich meines Lebens nicht froh, das funktioniert nicht. Hat zu Gott gerufen und dann spricht Gott zu ihm und sagt, geh in die Stadt. Kannte er auch noch nicht. Am nächsten Morgen ganz früh aufgestanden, ist getürmt, wieder zu diesem Busbahnhof, hat gefragt, gibt's so eine Stadt, gibt's so ein Ticket dahin? Ja, da drüben steht der Bus, dahin gefahren. Und da lief's ein bisschen besser, hat sich also ein bisschen freistrampeln können. Aber diese Sehnsucht nach seiner Familie, die war natürlich immer noch da. Und dann hat er sich nach einem Jahr ein Herz gefasst und ein paar Geschenke wahrscheinlich gekauft, so ein bisschen was, sich was Schickes angezogen ist, auf den Weg nach Hause. Und ich sage schon, man hört ja diese Geschichten mit den Übersetzungsinstanzen, da kann man sich zwischendurch viel Gedanken machen, wie es jetzt wohl weitergeht, wie dann wohl das auch aussehen wird, wenn der Tesfa nach Hause kommt. Und ich dachte in der Situation an diese Geschichte vom verlorenen Sohn und habe mir das schon so ein bisschen ausgemalt, dachte, Mensch, wenn der jetzt nach Hause kommt, der ist ja jetzt ein Jahr weg gewesen. Was, wenn sein Papa da vor der Tür steht und sagt, ach, mein Junge, endlich bist du wieder da, du gehörst doch hierhin, gut, dass du wieder da bist, mit deinem Glauben. Reden wir später drüber. Hauptsache, du bist wieder da. Ne? Wäre doch schön gewesen. War aber nicht so. Sein Vater hat ihm gleich wieder klar gemacht, du bist nicht mehr mein Sohn. Verschwinde. Seine Mutter hat noch kurz mit ihm geredet, aber dieselbe Botschaft. Und das zeigt so ein bisschen, wie einerseits Gott versorgt, Gott so viel Gutes reinlegt und so eine Perspektive schenkt. Menschen Frieden gibt, aber auch äußerlich versorgt und doch dieser Schmerz, einfach die Familie zu verlieren, den können wir, glaube ich, kaum nachvollziehen. Was mich so beeindruckt hat, wir haben ja jeden Einzelnen nach seiner Geschichte natürlich gefragt, wofür können wir beten? Klar, wir wollen ja nicht nur deine Geschichte hören, wir wollen für dich beten, wir wollen dich ermutigen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Teil dieser Besuche. Aber dann auch zu hören, was kommt denn dann so an Anliegen? Und ihr glaubt gar nicht, wie viele von denen zum Teil als erstes gesagt haben, betet für die, die Jesus noch nicht kennen. Und oft genug bedeutet das ja auch, betet für meine Verfolger. Muss man sich mal vorstellen, was für eine Gelegenheit. Dann kommen wir da als Weitgereiste, ja, das ist ja eine besondere Situation, wir Hellhäutigen von irgendeinem fernen Land Angereisten, die fragen jetzt, wofür können wir für dich beten? Wir fühlen uns zwar nicht so wie die großen Zampanos, aber es ist ja aus ihrer Sicht eine ganz besondere Situation. Wofür sollen wir beten? Betet, dass die anderen auch Jesus kennenlernen. Und natürlich, dann kamen auch die eigenen Nöte, aber wisst ihr, da muss man erstmal drauf kommen. Jetzt betet erstmal für diejenigen, weil ich verstanden habe, das ist doch das Wichtigste. Auch das etwas, wo ich dachte, was kann ich davon lernen von ihnen? Und ich werde gleich zum Abschluss beten, aber ich möchte euch was mitgeben über diesen Tag hinaus, was ihr mit euren Gebeten, und ich ermutige euch und hoffe und glaube auch, dass ihr beten werdet. Das ist der Sinn, warum ich hier bin. Dass ihr wisst, was ihr damit auslösen könnt. Ein kurzer Zusammenschnitt von so ein paar Rückmeldungen von diesen Geschwistern, eingewoben in ein paar Bibelverse. Und dann wollen wir das Ganze abschließen mit einer Gebetszeit.
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.
Ich lade euch ein, aufzustehen, und ich bete jetzt einfach von hier vorne, aber ich lasse ein bisschen Zeit der Stille auch. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr gerne mitbeten, einfach jeder für sich. Herr Jesus Christus, du bist der Hörer des Gebets. Du bist der, der Unmögliches möglich macht. Herr, bei dir gibt's gar kein Unmöglich. Und das galt schon, als Petrus im Gefängnis war. Das galt schon, als Israel vor dem Roten Meer stand. Herr, das gilt heute in den Gefangenenlagern Nordkoreas. Herr, in dem ganz tiefen Leid von Menschen, was äußerlich gar nicht sichtbar ist. Aber du weißt, was in Menschen vorgeht, wie in Tesfa oder auch in der Ruth, die ihre Familie, ihre Angehörigen verlieren, wo man äußerlich gar nicht so beeindruckt ist, weil es nicht so offensichtlich ist. Aber du siehst das Herz. Und wir schauen auf dich heute Morgen, Jesus, und wir wollen dir diese Geschwister hinlegen und wollen für sie beten, wollen einstehen, Herr, für Ali und für Momina mit ihren Kindern. Dieser Situation dort in dem Dorf, und auch sie stehen ja stellvertretend für so viele, denen es dort ähnlich geht in Äthiopien. Herr, wir segnen sie und wir beten, dass du sie beschützt. Wir beten, dass du sie stärkst, dass du sie durchträgst, Herr, in dieser Situation. Und dass diese Freude, die da sichtbar war, auch in der Momina, dass sie weiter ausstrahlt, Herr, in das ganze Dorf hinein, in diese Situation, in das Umfeld von unseren Geschwistern, wo Menschen einfach nicht
wissen, wer dieser Gott ist, dich nicht kennen, Herr. Änder du das und gebrauche du die Geschwister. Herr, und so segnen wir auch Ruth und ihre Kinder und beten besonders für ihren Ehemann, Herr, und für die Ehemänner oder eben auch Ehepartner von all den Männern und Frauen, die zu dir gefunden haben und die deswegen erleben mussten, wie Beziehungen in die Brüche gehen, wie sie verstoßen wurden. Herr, wir beten, dass du Gnade schenkst und Familien wieder heilst, Familien wieder zusammenfügst. Ob das Ehepartner sind oder ob das Kinder sind, die verstoßen wurden, oder manchmal sind es auch die Alten, die verstoßen werden. Herr, wir segnen sie und wir beten um deinen Trost für sie ganz persönlich, aber auch, dass du Situationen wendest. Herr, und wir danken dir für dein Werk, was ja auch so offensichtlich ist, wenn man dann mitkriegt, wie diese Menschen ticken, mit welcher Klarheit sie vor Augen haben, dass all diese anderen, die ihnen das zum Teil auch antun, selbst so bedürftig sind, weil sie dich nicht kennen. Und die sich das so wünschen, Herr, und das wollen wir, da wollen wir einstimmen in ihr Gebet und beten für die Verfolger, beten für die, die dich nicht kennen, Herr. Egal, was für einen Hintergrund sie haben, ob sie Muslime sind, ob sie auch orthodoxe Christen sind, Herr, wir wollen niemandem den Glauben absprechen, aber du siehst, wo da so viele blinde Flecken sind und teilweise wirklich Verfolgung geschieht durch Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten. Herr, wir beten, dass du dich erbarmst und dass du vielen, vielen die Augen öffnest, gerade dort in Äthiopien, Herr, von Muslimen, von anderen, die dich einfach nicht kennen. Wir segnen sie und wir danken dir, dass du derselbe Gott bist, der Wunder tut, auch hier bei uns. Und du siehst jeden von uns, der auch mit Nöten zu kämpfen hat, die ihm zu groß sind. Herr, da erbarme du dich auch hier und greif du ein. Amen. Setzt euch gern wieder. Einen Hinweis möchte ich noch geben. Und der eine oder andere kennt vielleicht schon dieses Monatsheft. Ich habe jetzt gar nicht auf jeden Platz eins legen können, weil ich gar nicht so viel dabei habe heute. Aber man kann sich die zuschicken lassen. Und da sind Gebetsanliegen drin. Das ist, wir nennen das eigentlich ein Gebetsheft, weil in der Mitte für jeden Tag des Monats ein ganz konkretes Gebetsanliegen ist. Und das ist so vielleicht ein bisschen oldschool, aber wir machen das sehr bewusst. Man kann sich das angucken, man kann sich das irgendwo hinlegen, ist dann vielleicht auch eine andere Erinnerung, als wenn man es digital irgendwo in seinem Handy oder sonst wo hat. Ich möchte euch so Mut machen, wenn ihr da dranbleiben wollt, wenn ihr diese Kraft des Gebets auch in der Weise nutzen wollt, dass ihr sagt, ich brauche ja mal eine Erinnerung. Und wenn ich es nicht jeden Tag schaffe, dann keine Verdammnis. Aber es ist wunderbar, um jeden Tag, wo du sagst, jawohl, heute mache ich das. Heute will ich für meine Geschwister beten, will sie stärken, weil ich weiß, was mein Gebet für eine Kraft entfaltet. Ich bete ja zu Jesus, nicht zu irgendwem. Und du kannst dir das Heft schicken lassen, kannst hinten diese Karte ausfüllen und neben dem Eingang einwerfen oder dich auch am Büchertisch in eine Liste eintragen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Das ist kostenlos, kommt einmal im Monat. Aber das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Nutzt das, macht davon Gebrauch. Und es gibt noch manche andere Möglichkeiten. Himmelfahrt übrigens. Euer Kreis ist gecancelt, wunderbar. Ihr könnt zum Jugendtag nach Erfurt kommen. Oder ihr fahrt am Samstag nach Erfurt, da ist der Open-Doors-Tag. Und wenn ich mal wirklich authentisch die Leute eins zu eins hören wollt, um die es eigentlich geht, da habt ihr Gelegenheit dazu. Also von hier ist es relativ nah. Wer in Süddeutschland wohnt, der hat eine richtige Anreise. Wer so spontan ist, es lohnt sich, das kann ich euch sagen. Da drüben gibt es auch noch Unterlagen. Jetzt am Donnerstag, am Samstag, Open-Doors-Tag in Erfurt in den Messehallen. Das noch will ich zumindest erwähnt haben.